HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Und heute geht es um neue Hörbücher zu Peter Stamms jüngstem Roman. Wir schauen auf die HR2-Hörbuch-Bestenliste, auf der gleich zwei Hörbücher zu Romanen von Annie Arnaud Platz genommen haben, stellen Ihnen ein Debüt vor, das ausschließlich als Hörstück erscheint, und haben auch wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Wir beginnen mit Peter Stamm, der Schweizer Schriftsteller, der zuverlässig im Zwei-Jahre-Rhythmus neue Werke veröffentlicht, Romane oder Erzählungen, auch Theaterstücke. Zuletzt haben wir in der Hörbuchzeit seinen vorigen Roman besprochen, Das Archiv der Gefühle. Am 18. Januar ist Peter Stamm 60 Jahre alt geworden und passend dazu ist auch sein neuer Roman erschienen, gleichzeitig mit dem Hörbuch. In einer dunkelblauen Stunde, so heißt dieser neue Roman von Peter Stamm. Ja, ein schön geheimnisvoller Titel, Dorothee Meyer-Karwig. Was verbirgt sich dahinter?
Naja, diese blaue Stunde, so wird ja die Zeit zwischen Nachmittag und Abend genannt, ist so eine Art Zwischenzeit, unbestimmt und geheimnisvoll. Und das Setting in diesem Roman ist folgendes. Die Ich-Erzählerin Andrea will mit ihrem Lebenspartner Tom eine Dokumentation drehen über einen Schriftsteller, Richard Wechsler, so nennt Peter Stamm diesen Mann. Und Peter Stamm schlüpft in diesem Roman also komplett jetzt in die Figur dieser Andrea und deren Gedanken und Empfindungen folgen wir dann.
Also Peter Stamm fühlt sich in eine weibliche Hauptfigur ein und wir sind als Hörer dann Teil ihres Erlebens.
Ja, es sind ihre Gedanken, denen wir folgen, und es geht in diesen Gedanken um ihr Verhältnis zu ihrem Partner Tom und es geht natürlich um diesen Schriftsteller Richard Wechsler, den sie porträtieren wollen, die beiden. Wir hören mal rein in eine Szene, in der Tom und Andrea im Hotelzimmer sind und die bisher gemachten Aufnahmen mit Richard Wechsler sich ansehen, der darin von einem Bergunfall erzählt, und als Interpretin hören wir Sabine Arnhold.
Da ist es. Ich schalte auf normale Geschwindigkeit. Hatte mich im Weg geirrt, sagt Wechsler. Aber statt zurückzugehen, ich habe es immer gehasst, Wege zurückzugehen. Das Gelände wurde steiler und steiler, alles rutschte. Es kam mir vor, als sei die ganze Welt in Bewegung, nichts mehr fest. Und dann waren da plötzlich Felsen. Da habe ich gedacht, jetzt, dass ich sterblich bin, wurde mir da erst so richtig, habe ich da erst begriffen. Er hat die unangenehme Angewohnheit, Sätze nicht zu Ende zu sprechen. Man weiß zwar, was er meint, aber er sagt es nicht. Wir können keinen Film aus lauter angefangenen Sätzen machen. Ich drücke auf schnellen Vorlauf. Wer weiß das schon, sagt Wechsler. Es gab Momente, in denen mir das Ende näher schien als jetzt. Wir könnten das auch ganz an den Schluss nehmen, sagt Tom, quasi als Ausblick. Der Film ist zu Ende, aber das Leben geht weiter. Und dann verschwindet er in den Sonnenuntergang. Da, an dem kleinen See. So endet doch eines seiner Bücher. Das war am Meer, sage ich. Ich möchte mein eigenes Zimmer.
Also in dieser Szene geht es also darum, wie man das Leben eines anderen beschreibt, wie man es fasst und wie man dabei auch Banalitäten vermeidet. Und dieser Tom, der Lebensgefährte von Andrea, sieht eher so das Banale. Und das nervt Andrea, die generell sehr unzufrieden ist mit diesem Tom und ihrem Verhältnis. Man spürt geradezu ihren körperlichen Widerwillen mit ihm, ein Zimmer zu teilen, aber sie will eben auch diesen Dreh hinbekommen.
Welche Rolle spielt denn dann neben den Gedanken dieser Filmemacherin Andrea der Porträtierte selbst, dieser Richard Wechsler?
Der rückt immer mehr in den Vordergrund des Romans. Also Tom und Andrea hatten ihn schon in seiner Wahlheimat Paris aufgesucht und einige Szenen gedreht. Und nun haben sie sich mit ihm in seinem Heimatdorf in der Schweiz verabredet und das Drehteam wartet dort auf ihn. Und Andrea und Tom nutzen dann die Zeit, Weggefährten von ihm aufzusuchen, Metzger, Lehrer, aber da kommt irgendwie nur Nichtssagendes heraus. Und dann entdeckt Andrea durch die Bücher des Schriftstellers, dass es da eine Jugendliebe geben muss. Und die kommt in seinen Roman, versteckt nämlich immer wieder vor. Und tatsächlich findet sie diese Person. Sie ist heute Pfarrerin im Ort Judith, verheiratet. Und Andrea bekommt heraus, diese Judith hat Richard Wechslers ganzes Leben eigentlich beeinflusst. Richard Wechsler aber kommt einfach nicht zum Dreh. Der platzt dann dadurch und der ganze Film kommt auch nicht zustande. Schon in Paris war dieser Richard Wechsler sehr skeptisch gegenüber dem Ansinnen, einen Film über sich drehen zu lassen.
Ich glaube, sagte Wechsler, ich habe mir von diesem Film versprochen, etwas über mich selbst zu erfahren, durch ihren Blick auf mich. Aber das ist Unsinn. Warum sollte jemand, der mich kaum kennt, etwas über mich herausfinden, was ich nicht längst weiß? Sie zeigen genau das, was ich von mir zeigen will oder kann. Mehr nicht. Vermutlich sogar viel weniger. Und morgen bin ich ein anderer. Ich sagte, ich hätte schon den Anspruch, einen Menschen, den ich porträtierte, zu erkennen, etwas Gültiges über ihn auszusagen. »In einer Stunde wollen Sie etwas von einem Menschen erkennen«, sagte er. »Das habe ich in meinem ganzen Leben nicht geschafft.« »Die Arbeit am Film dauert länger als eine Stunde.« Er lächelt. »Er hat etwas Blaues in sich. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es ist glatt und glänzend und durchsichtig. Mal scheint es fest wie Glas, mal wie ein Wassertropfen, der zerfließen könnte, wenn man ihn berührt. Das Blaue ist nicht sehr groß. Wenn er nicht aufpasst, sieht man es manchmal in seinen Augen. Aber wenn er auf der Hut ist, sind seine Augen wie Spiegel, in denen er mich nichts als mich selbst sehen lässt. Aus dem Blauen kommen seine Geschichten. Nicht alle, aber die besten. Dieses Blaue ist durch nichts zu trüben. Wenn ich es schaffen würde, das zu zeigen.
Tja, also dieses blaue, luzide, geheimnisvolle, das ist es, was diese Andrea in Richard Wechsler sucht.
Mhm. Und man hört schon, es gibt da verschiedene Spannungsfelder in diesem Roman, die Beziehungen da, die schwierige noch mitgerechnet. Und wir hören Sabine Arnhold als Interpretin, sie ist Theaterschauspielerin. Ja, und wir hören sie mit einer recht tiefen Stimme und ich höre heraus, sie hat auch Härten und Schärfen, sie modelliert damit, aber auch immer wieder nachdenklich und reflektierend. Ist sie durchweg passend für diese Andrea?
Ja, finde ich schon. Also diese Andrea ist ja eine eher so taffe Person. Sie urteilt mitunter auch etwas harsch, jedenfalls gegenüber ihrem Tom. Dann aber auch über sich selbst und ihr eigenes Leben. Und wir folgen hier ihrem Gedankenstrom. Und ich finde auch, Peter Stamm hat sich sehr glaubhaft in diese Figur dieser Frau hineingedacht.
Und davon abgesehen wird aus all den Zutaten ein packender Roman, vielleicht auch ein typischer Peter Stamm-Roman, in dem sich die Hauptfigur irgendwann immer fremder fühlt im Leben.
Also das trifft sicher auf diesen Schriftsteller Richard Wechsler zu, der zunehmend seine Arbeiten damit sich und sein ganzes Leben in Frage stellt. Und ja, auch auf Andrea, die den Dokumentarfilm aufgeben muss. Also dieser letzte gescheiterte Film war so das Tropfen, das ein Fass zum Überlaufen brachte. Sie muss sich einen anderen Job suchen, einen Bürojob. Ansonsten habe ich insgesamt ja ein bisschen gehadert mit diesem Roman, auch wegen ein paar Unglaubwürdigkeiten, sowohl der Schriftsteller als auch seine Jugendliebe Judith öffnen sich dieser Andrea nach sehr kurzem Kennenlernen und zwar sehr stark. Das finde ich ja ein bisschen ungewöhnlich, um nicht zu sagen unwahrscheinlich. Und dann war mir auch lange nicht so richtig klar, um wen geht's ja eigentlich mehr, um diese Andrea oder um Richard Wechsler. Aber ich denke, so das große Thema des Romans ist die Frage, ja, was ist das Besondere an einem Leben? Wann ist es gelungen und was bleibt von einem nach dem Tod? Und da ist Peter Stamm wohl recht skeptisch. Er lässt nämlich die Pfarrerin Judith eine Bibelstelle zitieren, die da lautet: Wir müssen alle sterben und sind wie das Wasser, was man auf die Erde schüttet und nicht wieder einsammeln kann.
Mhm. Das ist dann wohl der Schmerz, der dem Leben von Anfang an mitgegeben ist.
Ja, das klingt aber schon ein bisschen deprimierend. Hat aber bei längerem Nachdenken auch ein bisschen was Tröstliches. Man weiß, man muss sich nicht so abrackern. Es ist sozusagen vergebliche Liebesmühe. Das kann man so und so sehen. Also für mich zieht Peter Stamm hier auch eine Art Bilanz eines Schriftstellerlebens. Einmal lässt er Richard Wechsler sagen, Bücher schreiben sei wie Gott spielen. Und das stimmt ja auch. Und das ist toll, aber jeder ist eben auch vergänglich. Und es gibt noch eine weitere Erkenntnis. Wenn man die große Liebe gefunden hat, dann ist das was Wunderbares. Und dafür lohnt es sich durchaus zu kämpfen.
Das klingt dann fast so, als würde er nicht nur eine Bilanz seines Schriftstellerlebens ziehen, sondern vielleicht auch seines Privatlebens. Wer weiß. Peter Stamm feierte am 18. Januar 2023 seinen 60. Geburtstag und wir sprachen über das Hörbuch zu seinem neuen Roman. Es heißt In einer dunkelblauen Stunde mit der Sprecherin Sabine Arnhold. Das ist eine ungekürzte Lesung, auf einer MP3-CD erschienen, dauert ca. 6 Stunden und ist für 24 Euro beim Argon Verlag erschienen. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir schauen auf die Hörbuchbestenliste Februar. Gleich 2 Hörbücher nach Romanen von der Literaturpreisträgerin Annie Ernaux haben es auf diese Liste geschafft. Die Scham und Das andere Mädchen. Und die stellen wir jetzt vor als Lesung. Beide sind ja schon ältere Romane, Dorothee Meyer-Karweg.
Ja, die sind aber jetzt erst als Hörbuch ganz aktuell erschienen. Grund ist natürlich der Literaturnobelpreis für Annie Ernaux im Jahr 2022. Den hat der Verlag DRV dann zum Anlass genommen, die wichtigsten Romane ungekürzt einlesen zu lassen. Und zwar sehr hochkarätig besetzt. Diesmal sind es Maren Kräumann und Corinna Kirchhoff. Und es ist schon schön zu hören, wie unterschiedlich die beiden die Texte interpretieren.
Dann beginnen wir mal mit dem älteren Roman Die Scham, auf Französisch schon im Jahr 1997 erschienen, auf Deutsch aber erst 2020.
Genau, der wird hier von Corinna Kirchhoff gelesen, einer preisgekrönten Schauspielerin mit Engagements an berühmten Theatern. Und wie alle Romane von Annie Ernaux ist Die Scham autobiografisch gegründet und dieser beginnt recht spektakulär, sag ich mal. Und zwar mit einer Gewaltszene nach dem dramatischen Einstiegssatz: An einem Junisonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter umbringen.
Meine Mutter hatte schlechte Laune. Der Streit, den sie mit meinem Vater anfing, sobald sie am Tisch saß, dauerte die ganze Mahlzeit. Nachdem sie das Geschirr abgeräumt und das Wachstuch abgewischt hatte, machte sie meinem Vater weiter Vorwürfe. Während sie in der winzigen Küche, eingezwängt zwischen Kneipe, Laden und Treppe zum ersten Stock, hin und her lief, wie immer, wenn sie verärgert war. Mein Vater saß am Tisch, sah zum Fenster und antwortete nicht. Mit einem Mal begann er krampfartig zu zittern und zu keuchen. Er stand auf und ich sah, wie er meine Mutter packte, sie in die Kneipe schleifte und mit rauer, fremder Stimme schrie. Ich floh in den ersten Stock und warf mich auf mein Bett, presste den Kopf ins Kissen. Dann hörte ich meine Mutter brüllen: »Tochter!« Ihre Stimme kam aus der Vorratskammer neben der Kneipe. Ich rannte die Treppe hinunter und rief, so laut ich konnte, um Hilfe. In der schlecht beleuchteten Vorratskammer hatte mein Vater meine Mutter mit der einen Hand an der Schulter oder am Hals gepackt. In der anderen hielt er das Beil, das er aus dem Klotz gerissen hatte. Ab hier erinnere ich mich nur noch an Tränen und Geschrei. Dann sind wir alle drei wieder in der Küche. Mein Vater sitzt am Fenster, meine Mutter steht am Herd. Ich sitze unten auf der Treppe. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Mein Vater war noch nicht wieder normal, seine Hände zitterten und er hatte weiter diese fremde Stimme. Er wiederholte mehrmals: »Warum weinst du? Dir habe ich doch nichts getan.« Ich erinnere mich an einen Satz, den ich gesagt habe: »Tu vas me faire gagner malheur«, du stürzt mich ins Unglück. Meine Mutter murmelte: »Komm, es ist vorbei.« Hinterher machten wir zu dritt eine Radtour aufs Land. Nach unserer Rückkehr öffneten meine Eltern wie jeden Sonntagabend die Kneipe. Wir haben nie wieder über den Vorfall gesprochen.
Also eine dramatische Situation. Ich finde sehr interessant gesprochen von Corinna Kirchhoff, weil sie steigert das Drama nicht unnötig. Die Worte stehen da, das entwickelt sich vor Augen. Sie geht einen Schritt zurück und lässt es wirken. Ich schätze sowas sehr.
Ja, es ist sehr spröde gesprochen und diese Distanzierung zeichnet auch die gesamte Lesung auf. Und trotz aller Sprödigkeit vermittelt Corinna Kirchhoff hier eine starke innere Spannung. Und das finde ich sehr gut interpretiert und sehr passend zum Text von Annie Ernaux, die diese Szene wie so oft als Ausgangspunkt für die Schilderung ihrer persönlichen kleinbürgerlichen Kindheit nimmt. Ist ja typisch für Annie Ernaux, dass ihre Texte über das individuelle Schicksal hinausweisen und dann sozusagen ein Soziogramm der damaligen französischen Gesellschaft beschreiben.
Sagen Sie uns noch was zum Titel »Die Scham«?
Ja, das ist letztendlich die Scham der Kleinbürger, wenn sie mit einem weltläufigeren Milieu in Kontakt kommen, beispielsweise bei einer Busreise mit ihrem Vater, also als die kleine Annie mit ihrem Vater unterwegs ist, oder mit den Lehrerinnen des katholischen Pensionats, wo sie zur Schule geht. Das wird alles wunderbar beschrieben von Annie Ernaux. Die Sprache, die Kleidung, das Verhalten, das alles verweist sofort auf ihr Milieu.
Dann kommen wir zum anderen Roman. Der heißt Das andere Mädchen, in Frankreich erschienen im Jahr 2011, auf Deutsch 2022, als Buch im Surkamp Verlag und als Hörbuch ebenfalls beim Verlag DAV, interpretiert dieses Mal von der Kabarettistin und Schauspielerin der altbewährten Marin Kreumann.
Ja, Das andere Mädchen, ebenfalls natürlich autobiografisch geprägt. Es ist ein Text, den Annie Ernaux an die verstorbene Schwester schreibt. Eine Schwester, die vor Annies Geburt an Diphtherie gestorben ist, die Annie nie kennenlernte und von der sie lange auch gar nichts wusste, bis sich ihre Mutter am Gartenzaun im Gespräch mit einer Kundin verplappert, während die kleine Annie neben ihr spielt. Und dieser Text wird, wie gesagt, vorgetragen von Marin Kreumann.
Sie erzählt, dass sie und ihr Mann vor mir eine andere Tochter gehabt hätten, die vor dem Krieg in Lillebonne an Diphtherie gestorben sei. Sie beschreibt die Beläge in Hals und Rachen, die Atemnot. Sie sagt, bei ihrem Tod sah sie aus wie eine kleine Heilige. Sie gibt deine letzten Worte wieder. Bald bin ich im Himmel bei der Jungfrau Maria und beim Jesuskind. Sie sagt, mein Mann ist durchgedreht, als er von der Arbeit in der Raffinerie in Port-Jérôme nach Hause kam und du warst tot. Sie sagt, es ist etwas anderes, wenn man den Lebensgefährten verliert. Über mich sagt sie, sie weiß von nichts, wir wollten sie nicht belasten. Am Schluss sagt sie über dich, sie war viel lieber als die da. Die da, das bin ich.
Ja, das ist natürlich auch eine dramatische, schockierende Situation für das kleine Mädchen. Und die erwachsene Annie Ernaux setzt sich in diesem Text nun mit der Schwester auseinander. Und ja, dabei reift dann auch eine ganz besondere Erkenntnis in ihr.
Wir beide waren dazu bestimmt, Einzelkind zu sein. Ihr Wunsch, nur ein Kind zu haben, zum Ausdruck gebracht in den Worten, für zwei könnten wir nicht dasselbe tun wie für eins, betraf dein Leben oder meins, nicht beide zugleich. Erst 30 Jahre später, nachdem ich Der Platz geschrieben hatte, brachte ich diese beiden Tatsachen, die in meinem Kopf bis dahin getrennt voneinander existiert hatten, zusammen. Deinen Tod und die ökonomische Notwendigkeit, nur ein einziges Kind zu haben. Erst da schlug die Wirklichkeit ein. Ich wurde geboren, weil du gestorben warst. Ich habe dich ersetzt.
Das ist schon eine harte Erkenntnis, zu der Annie Ernaux in diesem Brief an die tote Schwester kommt. Und die Schriftstellerin schreibt auch sehr offen, sehr analytisch von der Trauer um die Schwester, aber auch von den Vorteilen von sich als Einzelkind. Denn die Eltern tun ja alles, damit dieses zweite Kind erfolgreich in ihrem Sinne ist. Und sie schreibt auch von der Macht, die Schwester durch den Brief, der als Buch erscheint, wieder zum Leben zu erwecken.
man kann jetzt beide Romane nicht zwingend jetzt vergleichen, das ist jeweils eine andere Haltung, eine andere Erzählerin, aber bei Maren Kronmann merkt schon mehr, sie ist die fühlende Sprecherin, die schon mehr in den Seelenräumen der Erzählerinnen sich eindenkt und einspricht und einfühlt.
Ja, und ich finde, das macht sie sehr gekonnt, sie setzt sehr gekonnt Pausen und vermittelt uns dadurch das Gefühl an dem Entstehen des Textes und auch am Gedankenfluss der Autorin teilzunehmen. Also das finde ich auch sehr schön, sehr gekonnt interpretiert.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck. Zwei Lesungen, die auch der Jury der HR2 Hörbuchbestenliste gefallen haben. Und ich nenne sie nochmal. Auf den vierten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Februar kam Annie Ernaux, Das andere Mädchen, gelesen von Marin Kräumann. Eine CD, 1 Stunde 26 Minuten Hörzeit zum Preis von 14 Euro. Und auf den fünften Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Februar Annie Ernaux, Die Scham. Das erste Hörbuch, das Dorothee Meyer-Karweck gerade vorgestellt hat, gelesen von Corinna Kirchhoff, 2 CDs, 2,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 16 Euro erschienen. Beide Texte wurden aus dem Französischen übersetzt von Sonja Fink. Beide Hörbücher sind im Verlag DAV erschienen. Und dieser Hinweis noch, die komplette HR2 Hörbuch-Bestenliste vom Februar finden Sie mit Audioausschnitten im Internet unter hr2.de. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und darin kommen wir nun zu dem eingangs schon erwähnten literarischen Debütstück. Die Autorin heißt Katrin Wichmann, ist Mitte 40, hat ein Schauspielstudium sowie mehrere Theaterstationen hinter sich, unter anderem auch am Staatstheater in Kassel und ist seit 2009 festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Gleichzeitig ist sie auch immer wieder in TV- und Kinoproduktionen zu sehen. Nun also ihr literarisches Debüt, Dorothee Meyer-Karweck, Salzgitter. So hat Katrin Wichmann ihren Text überschrieben, der, das ist das Besondere, nicht als Buch vorliegt, sondern nur als Lesung durch die Autorin.
Ja, und es ist, und das sage ich sofort, ein Text, für den das Mündliche genau das Richtige ist. Also der Text blüht durch diese Autorinnenlesung geradezu auf und bekommt seinen ganz eigenen Charme und seine sehr große Lebendigkeit.
So, Salzgitter, nun, das ist jetzt kein Ort, der strahlt und im Gedächtnis blüht und irgendwie nicht, ja, es klingt eher wie so ein Unort. Was erzählt denn die Autorin von dieser Industriestadt bei Hannover?
Ja, es ist die Heimat der Ich-Erzählerin, die zu Beginn im Jahr 1995 16 Jahre alt ist. Das heißt aber auch nicht die Stadt, sondern sie selbst steht im Mittelpunkt. Sie ist ein Teenager, diese Ich-Erzählerin, der, wie könnte es anders sein, Stress zu Hause hat. Ich hasse meine Mutter, so beginnt der Text und man erfährt auch gleich, warum.
Erst hat sie rumgedruckst wegen Schule und Durchschnitt und dann kam sie drauf, dass ich mir viel zu viel aus Jungs machen würde. Sie findet, ich sei frühreif. Dabei hat sie mich so ganz durchdringend angeguckt. Eine Mischung aus Sorge und der Gewissheit, dass ich eigentlich in die Anstalt gehöre. So hat sie mich schon immer angeguckt, seitdem ich denken kann. Wie sie denn schon wieder auf den Scheiß käme, habe ich gefragt. Bei deinem Verschleiß habe ich ernsthaft Angst, dass du mal auf der Straße landest. Ich habe gerufen, dass sie keine Ahnung hat, mich nicht nerven und sich aus meinem Leben raushalten soll. Dann hat sie mir, mit noch leiserer Stimme, was ich noch mehr hasse, ins Gesicht gesagt, dass sie sehr wohl eine Ahnung habe, weil sie mein Tagebuch gelesen hat. Sie hat dabei geguckt, als habe sie ein schweres Verbrechen aufgedeckt. In mir ist eine riesige Wut hochgekrochen. Gleichzeitig habe ich mich entsetzlich geschämt. Sie muss mein Tagebuch sehr genau gelesen haben, denn sie hat nicht nur die Sache mit Ruven gewusst und dass ich Kai beim Altstadtfest hinten bei den Garagen eingeblasen habe, sondern auch die Liste im Einband kannte sie. Mir wurde ganz schlecht bei dem Gedanken, dass da ja auch alles mit meinem Ex-Freund drin stand. Einmal sogar, dass ich ihre Unterwäsche dabei anhatte und er dann aber deswegen nicht konnte. Meine Mutter hat dieses ganz schlimme Wort gesagt, das sie oft benutzt. Triebgesteuert. Ich habe geschrien, du bist das Letzte! Tagebuchlesen ist das Letzte! Sie meinte, das sei ihr Recht als besorgte Mutter. Sie wünsche mir nie eine Tochter, die sexuell so außer Rand und Band sei wie ich. Da bin ich dann völlig ausgerastet. Ich habe gebrüllt, dass ich sie hasse und die Schnauze voll von ihr habe, dass sie die spießigste und ätzendste Person ist, die ich kenne und ich sie, wären wir nicht verwandt, mit dem Arsch nicht angucken würde. Dann bin ich mit meinem halbgepackten Armeerucksack heulend die Treppe runter und raus und hab die Haustür so doll hinter mir zugeschlagen, dass dieser bescheuerte Kranz aus Hagebutten runtergefallen ist.
Ich finde das unglaublich gut. Also ein typischer Teenager. Und ja, Billy Wilder hat ja mal so in etwa gesagt, man solle einen Film mit einem großen Knall beginnen und sich dann langsam steigern. Und das hat sich Katrin Wichmann wohl zu Herzen genommen. Ein toller Beginn, weil man die Situation auch sofort versteht, auch gleich viel über die Ich-Erzählerin weiß, ohne dass sie es langatmig beschreiben muss. Also man bekommt alles um die Ohren gehauen. Wirklich ein guter Start, finde ich.
Ja, mit der passenden Stimme. Sie ist ja außer Rand und Band. Also ja. Wahrlich ein intensiver Beginn.
Ja, bei ihr geht echt die Post ab als Interpretin. Man kann sich Katrin Wichmann gut im Studio vorstellen, wie sie den Text ins Mikrofon brüllt und schreit, mit der ganzen Emotionalität, die einem Teenager zur Verfügung steht. Und das ist ja eine ganze Menge.
Und wie geht es nach diesem Knall weiter, nachdem, wie Sie das Ganze jetzt eingeleitet haben, dort Timmer Karik mit einem noch größeren Knall wahrscheinlich?
Ja, da ist noch einiges möglich. Also wir erleben die gedanklichen und emotionalen Gewitterstürme dieser jungen Frau, die raus will aus dem ganzen Kleingeist und der Enge und dem Mie von Familie und Stadt und die ein großes Ziel hat. Sie will in die richtige Großstadt und Schauspielerin werden. Doch bis dahin gibt es dann natürlich einige Hürden zu nehmen, Schule beispielsweise abschließen und dann gibt es ja auch noch die ganzen Ablenkungen, also Jungs, Drogen, Partys. Ja, da gibt es einiges. Also, und die junge Dame ist, man muss es wirklich sagen, ziemlich promisk unterwegs. Also da kann ich die Sorgen der Mutter durchaus ein bisschen verstehen. Diese Katrin Wichmann schreibt und spricht auch sehr offen darüber, aber ohne, dass es irgendwie anzüglich wirkt. Also verrückterweise verliebt sich die Ich-Erzählerin, die sich eher links verordnet, dann auch noch ausgerechnet in Helge, der in der Jungen Union ist, aber ja, richtig rechte Gedanken hat und ein ziemlich schräger Typ ist, wie man es an Rosenmontag erlebt. Also seine Verkleidung ist schon sehr speziell.
Er trägt eine kurz unterm Po abgeschnittene Jeans, so eine Art Hotpants. Die nackten Beine stecken in Reitstiefeln aus Leder und sein schlanker, muskulöser Oberkörper ist ausschließlich mit einer engen Weste bedeckt. Die Lippen sind pechschwarz angemalt, auf den Augen sitzt eine Zorro-Maske und er hat eine lange Reitpeitsche in der Hand. Sowohl durch seinen linken Oberarm als auch durch seine rechte Wange hat er sich Sicherheitsnadeln gepiekt. Helges Mitschüler zollen ihm große Anerkennung für das Outfit. Sie machen Sadomaso-Witze, nennen ihn Gebieter oder flehen kichernd um ihr Leben. Helge stolziert der Kälte wegen ein bisschen auf und ab, zieht seine Peitsche hinter sich her und raucht mit der Hand, die er frei hat. Wie peinlich kann man eigentlich sein, kichert Ole und macht mit klammen Fingern seine Kippe im riesengroßen, überquellenden Aschenbecher aus. Ich frag ihn, ob er mir noch eine drehen kann. Wie so oft habe ich kein Geld für eigene Zigaretten. Ole holt den Tabak nochmal raus und krümelt was davon ins Blättchen. Es klingelt. Sarah verdreht die Augen. Doppelstunde Labyrinth, erschießt mich bitte. Ich friere, bin müde und habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ole reicht die fertige Zigarette rüber und zündet sie mir an. Als ich dran ziehe, wird mir schlecht. Eigentlich habe ich eher Hunger und das schon seit heute Morgen. Pipi muss ich auch. Schafft man alles immer gar nicht in der kurzen Zeit. Ich schaue wieder zu Helge und unsere Blicke treffen sich. Er grinst breit und lässt die Peitsche knallen. Es klingelt zum zweiten Mal, wir müssen rein. Am Eingang drängeln wir zufällig aneinander. Die Haut um die Sicherheitsnadel in Helges Arm ist rotgefroren und sieht entzündet aus. Linke Zecke, zischt er zu mir runter. Rechte Sau, zisch ich zu ihm hoch.
Also da kommen zwei krasse, extrovertierte junge Menschen zusammen oder treffen aufeinander. Kommen die beiden auch zusammen? Wirkt also, doch so, oder?
Ja, Gegensätze ziehen sich eben halt doch ab und zu mal an. Also es ist aber so eine On-Off-Beziehung, die der Ich-Erzählerin auch nicht besonders gut tut, muss man sagen, von der sie aber bis zum Ende nicht lassen kann. Interessant ist, dass sie dennoch ihren inneren Kompass nie ganz verliert, also nie den Traum verliert, Schauspielerin zu werden. Was sie wirklich schafft, eben nach einer Absage kommt sie dann doch auf der Schauspielschule in Hannover an. Auch das schildert sie plastisch und sehr authentisch bis zur ersten Premiere.
Also ein Debüt, das sie offensichtlich doch mitgerissen hat.
Ja, hat mich sehr beeindruckt. Es ist sehr offen, sehr emotional, sehr authentisch. Und nein, wir fragen nicht danach, wie autobiografisch das ist. Ich hoffe nicht
muss
so
nicht
ganz.
Immer, nee.
Ich habe das ausgesprochen gern gehört, musste lachen, war mitunter auch ein bisschen schockiert. Und ich finde wirklich, der mündliche Vortrag passt hervorragend zu diesem Text.
Tja, und es gibt ihn bislang auch nur mündlich vorgetragen von der Autorin selbst. Katrin Wichmann, Salzgitter, gelesen von der Autorin. 5 Stunden, 19 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 20 € ist dieses Hörbuch, das ausschließlich digital verfügbar ist, bei Speaklow erschienen. In der Hörbuchzeit wenden wir uns jetzt wieder den Jüngeren zu, heute explizit mit einem Hörbuch für Kinder auf dem Weg ins Heranwachsenenstadium, das auch gleich sehr anspruchsvoll wirkt, denn es ist dazu gemacht und dafür gedacht, dass die Kinder was lernen.
Und Erwachsene auch noch ein bisschen, das kann man schon mal sagen.
Ah, okay, will ich nachher wissen. Es heißt Der große Demokratiecheck und ist von Gregor Eisenbeiß und Checker Tobi. Erst einmal, Dorothee Meyer-Karweg, die Namen sind erstmal wahrscheinlich den meisten nicht bekannt, jedenfalls nicht den Erwachsenen. Wer sind diese beiden?
Also Gregor Eisenbeiß hat ein Diplom an der Filmakademie Baden-Württemberg gemacht im Bereich Drehbuch. Und seither hat er für viele Filme in Kino und Fernsehen gearbeitet, beispielsweise für die Kinderserie Tiere bis unters Dach. Und auch Filme für Erwachsene hat er gemacht, auch diverse Krimis. Und er hat schon Medienpreise gewonnen, mehrere. Und Checker Tobi heißt eigentlich Tobias Krell, hat auch seinen Master gemacht an der Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg und arbeitete als Journalist. Er hat auch schon mehrere Medienpreise bekommen und weit mehr als 100 Folgen der Reihe Checker Tobi gedreht. Also Checker Tobi ist eine Reihe im Kinderkanal und im ersten Programm der ARD. Jede Folge widmet sich einem Thema und das wird dann erklärt für 6- bis 10-Jährige. Und dieses Hörspiel, um das es jetzt geht, das ist sozusagen eine Auskopplung auf CD.
So, und jetzt müssen wir mal auf den Inhalt kommen dieses Hörspiels. Es geht um das Thema Demokratie. Und da denke ich mir, richtig so, das kann man nicht früh genug vermitteln.
Ja, unbedingt. Und das wird auch hier mit ganz lustigen, eingängigen Ideen versucht zu vermitteln. Wir hören mal gleich in den Anfang rein.
Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zum großen Demokratiecheck. Dafür sind wir heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich in unserer Hauptstadt Berlin, dem Ort der deutschen Demokratie schlechthin.
Vielleicht solltest du erst einmal erklären, was Demokratie überhaupt ist, Tobias.
Oh, da hast du vollkommen recht. Leute, das war übrigens Roberta, meine ultra-super-hypermoderne Roboterassistentin. Also, Demokratie kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Herrschaft des Volkes. Es hat also nicht ein einzelner Mensch wie ein König die Macht in einem Staat, sondern das Volk trifft wichtige politische Entscheidungen selbst.
Tobias?
Gleich, Roberta. Ich weiß, was ihr jetzt vielleicht denkt. Also Demokratie und Politik und so, das klingt jetzt erstmal ein bisschen trocken. Aber ich verspreche euch, das Gegenteil ist der Fall.
Tobias!
Ja, gleich. Also, bei Demokratie geht es um Mitbestimmung. Und wir werden heute klären, warum die Demokratie so wichtig ist, was sie uns allen für Vorteile bringt und auch, wie wir sie schützen können. Und als Höhepunkt...
Tobias!
Ja, Roberta, was ist denn?
Wieso darfst du eigentlich immer die Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen?
Bitte was?
Immer machst du die Einführung.
Ja.
Nie umgekehrt. Das ist ungerecht.
Aha.
Ich will auch mitbestimmen und dich mal vorstellen.
Ja, beim Thema Demokratie geht es eben auch um Mitbestimmung. Und da mischt sich eben das Robotermädchen Roberta sofort ein und will eben auch mitbestimmen und mitreden. Und das bringt Tobi immer wieder etwas in Bedrängnis. Aber die beiden vertragen sich und arbeiten dann ganz gut zusammen und erklären eben, was es mit der Demokratie so auf sich hat.
Und was wird nun in diesem Hörspiel im Einzelnen über Demokratie erklärt und beschrieben?
Also es geht um Fragen wie, welche Staatsform gibt es, was ist Gewaltenteilung, was macht der Deutsche Bundestag, was gibt es für Menschenrechte und welche besonderen Kinderrechte gibt es auch, wie wird demokratisch gewählt, was steht im Grundgesetz und so weiter. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Kapitel, wie wird demokratisch gewählt.
Demokratische Wahlen finden nicht nur in der Politik statt, sondern auch an Schulen. Und deswegen habe ich dort Annalena getroffen. Sie ist frisch gebackene Klassensprecherin und Mitglied der SMV ihrer Schule. Hallo Annalena.
Hallo Tobi.
Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl als Klassensprecherin. Super.
Danke, danke.
Dann sag doch mal, Wann genau ist eine Wahl demokratisch?
Das ist eigentlich ganz einfach. Das sind drei Sachen. Erstens, die Wahl muss frei sein. Du darfst also frei entscheiden, wen oder was du wählst. Oder ob du überhaupt wählst.
Okay, das ist ja schon mal cool. Also, das heißt, niemand kann mich zu irgendwas zwingen.
Genau. Und damit hinterher nicht doch jemand wegen deiner Entscheidung Stress machen kann, ist so eine Wahl auch immer geheim.
Aha, geheim. Und wie habt ihr das in der Klasse gemacht?
Wir hatten insgesamt 5 Kandidatinnen und Kandidaten. Und alle aus der Klasse haben einen der Namen auf einen Zettel geschrieben, ihn zugefaltet und in einen Schuhkarton gesteckt. Und als die Wahl vorbei war, hat unsere Lehrerin die Stimmen ausgezählt.
Okay, also das schon mal wie bei den Erwachsenen. Frei und geheim. Und was ist die dritte Sache?
Eine demokratische Wahl ist auch immer gleich. Das heißt, jede Stimme zählt gleich viel. Egal ob groß, klein, Junge oder Mädchen.
Okay, frei, gleich und geheim. Cool. Und jetzt bist du ja nicht nur Klassensprecherin, sondern auch in der SMV. Was ist denn das genau?
Das ist die Schülermitverantwortung. Wir vertreten die Interessen der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Schulleitung, dem Lehrerkollegium oder auch den Eltern.
Ja, da haben wir also auch gleich gehört, dass und wie auch schon Kinder an Wahlen teilnehmen können und erste Demokratieerfahrungen machen können. Eine kleine Irritation, die ich hatte, war bei dieser Schulsprecherin, dachte ich wirklich, dass es sich um eine reale Person handelt. Aber alle Expertinnen und Experten, die vorkommen, sind gespielt. Ja, das fand ich ein bisschen irritierend.
Okay, aber ich denke, damit kann man leben.
Ja, müssen wir auch.
Ja, genau, gibt ja kein anderes. Also sehr vielfältige Themen, die hier behandelt werden. Wie gefällt Ihnen insgesamt die Machart dieses Hörspiels?
Also es ist ja in einzelne Kapitel eingeteilt, die im Booklet auch alle genannt werden. Das finde ich schon mal gut. Dadurch kann man einzelne Themen auch gezielt ansteuern. Und wir haben auch die Musik gehört und die beiden Hauptstimmen, Tobias und Roberta. Roberta übrigens gespielt von Paulina Rümmelein. Auch das ist alles sehr munter produziert. Die Kapitel sind kurz. Das finde ich auch ganz gut. Und es gibt meist, wo es geht, einen Bezug zum Leben der Kinder. Und die Erklärungen sind auch sachlich und präzise. Also da haben sich die Autorinnen und Autoren schon Gedanken gemacht. Besonders spannend wird es, wenn Tobias selbst mit den Eigenheiten der Demokratie konfrontiert wird. Zum Beispiel als er, weil er ja der bekannte Checker-Tobi ist, Sonderrechte haben möchte und sich im Parlament ans Rednerpult stellen möchte. Einfach mal so. Und dann muss er aber erfahren, nein, er darf da nicht einfach rein. Promis haben keine Sonderrechte. Ja, es wird auch klar gemacht, Demokratie braucht Regeln und das kann auch mitunter anstrengend und mühsam sein.
Vielleicht eines der wichtigsten Lehrstücke genau. Über Demokratie. Sie sagten anfangs, Dorothee Meyer-Karweg, es ist auch für Erwachsene viel geboten. Mhm. Haben Sie da jetzt direkt was Neues gelernt?
Ja, nicht unbedingt was ganz Neues, aber ich sag mal leicht verschüttetes Wissen über ja beispielsweise die Arbeit des Parlaments oder Asylverfahren und Menschenrechte. Also das Ganze wird dann nochmal so ein bisschen aufgefrischt.
Also unter dem Strich schon eine sehr empfehlenswerte Produktion.
Ja, finde ich. Und die Jury setze sie ja auch im Januar auf die HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Ich mache eine ganz kleine Einschränkung, aber die ist sehr typisch für unsere Zeit. Es geht immer nur um Rechte und von Pflichten ist ziemlich wenig die Rede. Aber insgesamt ist das Ganze sehr spannend, sehr interessant, auch ganz humorvoll gemacht. Also es können sich Erwachsene gut mit ihren Kindern zusammen anhören.
Dankeschön. Wir sprachen über Gregor Eisenbeiß und Checker Tobi, das sind die Herausgeber, von dem Hörspiel Der große Demokratie-Check mit Tobias Krell, Paulina Rümelein und anderen. Eine CD ist das, knapp 60 Minuten Hörzeit, zum Preis von rund 10 Euro bei CBJ Audio Geolino erschienen, mit der Altersempfehlung ab 8 Jahren. Das Hörbuch kam übrigens auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Januar 2023 für Kinder und Jugendliche. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Tschüss, sagen
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz.